Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Die brillante Leaderin, in dem ich interessante Führungsfrauen, aber auch andere inspirierende Persönlichkeiten vorstelle und selbst den einen oder anderen Inhalt zum Thema Leadership veröffentliche. Ich bin Karin Weigel und ich begleite Führungskräfte dabei, dass der Laden läuft. Eine meiner Leidenschaften ist die Begleitung von frisch gebackenen Führungsfrauen in ihre Rolle und dem ist dieser Podcast vorrangig gewidmet. Heute bin ich bei Doktorin Tamara Kries zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin der ASFINAG Service GmbH. Das ist der operative Geschäftsbereich der ASFINAG. Seit Mai 2022 ist Tamara in dieser Funktion und damit für alle Agenten der betrieblichen Erhaltung, aber auch für Human Resources, den ArbeitnehmerInnenschutz, das Liegenschaftsmanagement sowie das Controlling zuständig. Von ihrem Ausbildungshintergrund ist sie promovierte Juristin mit Schwerpunkt Strafrecht, Kriminologie und Gesellschaftsrecht und sie war viele Jahre in verschiedenen Unternehmen der Luftfahrtbranche tätig. Privat ist Tamara verheiratet und Mutter zweier Kinder. Sie lebt in Wien, liebt das Reisen und war auch schon an sehr vielen außergewöhnlichen Orten dieser Erde, unter anderem in der Antarktis und auf den Osterinseln. Sie schwimmt gerne und findet auch beim Backen von Kipferln und Croissants ganz viel Entspannung. Wir werden heute darüber sprechen, wie Tamara viele ihrer Entscheidungen trifft, was für sie als Führungskraft einen sehr hohen Stellenwert hat, wie sie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie lebt und warum Quoten für sie heute wichtiger sind, als sie das noch vor 10 Jahren waren. Ja, und natürlich gibt es auch wieder 3 Tipps für dich als Leaderin. Ich wünsche dir jetzt jedenfalls mal viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Tamara. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, um mit mir über Female Leadership zu sprechen, über deinen Weg, den du gegangen bist bisher und auch deine Anliegen, die dich so jeden Tag aufstehen lassen und dich antreiben.
Ja, vielen herzlichen Dank, Karin, an dich, dass du mich als Gast bei deinem Podcast eingeladen hast und dass wir heute darüber sprechen können.
Fangen wir gleich einmal an. Das ist so eine Frage, die stelle ich fast allen meinen Gästen als erste Frage, nämlich was wolltest du denn so als junges Mädchen werden, als Kind werden?
Also als Kind mit 7 Jahren wollte ich eigentlich Follow-Me-Autofahrerin werden, weil wir relativ viel weggeflogen sind, gereist sind mit meiner Familie und ich dachte, dass so ein Follow-Me-Autofahrer oder eine Autofahrerin extrem viel, ja, Potenzial hat, wenn so ein riesengroßes Flugzeug hinter diesem kleinen Auto herfahren muss. Habe ich aber dann nicht gemacht, sondern wollte dann relativ bald, schon mit 13, 14, hat sich's fix in meinem Kopf verankert, dass ich Jus studieren möchte, weil ich ein sehr gerechtigkeitsliebender Mensch bin, bin aber dann während des Studiums draufgekommen, dass Jus nicht wirklich was mit Gerechtigkeit zu tun hat. Aber dennoch habe ich das wirklich als ja meinen Berufswunsch auserkoren und habe ja auch lange Zeit als Juristin praktiziert und habe mich aber immer fürs General Management interessiert und habe mich auch immer breiter aufgestellt und viel betriebswirtschaftliche Themen und sonstige Unternehmensthemen angelernt, damit ich da im Unternehmen auch oder in vielen Unternehmen auch etwas bewirken kann.
Follow me, Autofahrerin, das habe ich noch nie gehört. Ich glaube, das ist ein sehr unüblicher Berufswunsch für junge Menschen, für Kinder. Finde ich sehr spannend. Das heißt Flughafen, Juristerei, jetzt im Top-Management. Wo ist denn da so der rote Faden von der Follow-Me-Autofahrerin bis, ich meine, ja, okay, hat jetzt mit Autofahren zu tun. Dazwischen warst du, glaube ich, noch bei der Austrian. Wo ist denn da so der rote Faden, wenn du heute so auf deinen Job schaust und sagst, das ist so der Kern, der all diese Dinge, die mich angetrieben haben, verbindet?
Also ich wollte immer was bewegen, ich wollte gestalten. Es gibt ja verschiedene Manager-Typen. Es gibt die, die gern verwalten und es gibt die, die gern gestalten, was Neues implementieren beziehungsweise etwas vorantreiben. Und also das Vorantreiben, das hat mich eigentlich immer fasziniert. Dinge, vielleicht auch ein bisschen auch von der innovativen Seite her neu zu überdenken und gemeinsam mit einem Team etwas bewegen zu können. Das hat mich in all meinen Jobs sehr vorangetrieben.
Du hast mir erzählt in unserem Vorgespräch, dass du dich nie für einen Job beworben hast. Das heißt, du wurdest immer angesprochen. Wie macht man das, dass einem das passiert?
Gut, das war dadurch, dass ich wirklich gute Mentoren hatte. Also ich habe wirklich Kollegen, Kolleginnen gehabt, die mich gefördert haben, die das Potenzial gesehen haben und die gesagt haben, ja, ich unterstütze dich auf deinem Weg. Und in einem Konzern, ich war ja in einem großen Lufthansa-Konzern in verschiedensten Positionen bei der Lufthansa, der Austrian und der Eurowings. Und ich habe es schnell geschafft, durch ja mein Handeln und durch mein Tun sichtbar zu werden. Habe auch gut genetzwerkt schon in frühen Zeiten innerhalb des Konzerns und durch Sichtbarkeit bin ich dann einfach aufgefallen und auch angesprochen worden. Und wenn man dann halt Unterstützer hat, die ja einem unterstützen und die nicht sagen, oh, in ein Konkurrenzdenken verfallen, hat sich dann so ergeben, dass mir viele Positionen dann auch angeboten wurden. Klar musste ich mich dann in ein Bewerbungsgespräch und einem Bewerbungsverfahren unterziehen, aber motiviert, dass ich mich bewerbe, kam nie als meine intrinsische Motivation. Das ist so klassisch, glaube ich, für viele Frauen, die sich eine Ausschreibung ansehen und denken, ja, von den 5 Punkten erfülle ich 3, aber 2 dann gar nicht, also kann ich den Job nicht ausüben.
Lass ich's gleich.
Genau, und viele haben mich eigentlich dazu, na, das passt doch voll auf dich und haben mich davon überzeugt, schau, das sind doch deine Stärken und das würde doch wirklich aufs Auge passen, wenn du diesen Job ausfüllst und du hättest genau diese Kompetenzen. Und das hat mich dann eigentlich dazu bewegt, mich zu bewerben. Und zwar nicht aus dem Grund, weil mich der Job nicht interessiert hat, sondern weil ich es mir manchmal oft nicht selbst zugetraut habe.
Also eh so ein klassisches Thema und die Unterstützung von außen hat dann so genau den letzten Impuls gegeben. Genau. Ja, und auch für deinen ersten Job hast du dich nicht beworben? Oder wie kommt man in seinen ersten Job ohne Bewerbung?
Das ist auch niemand kennt. Ja, das ist auch witzig, weil da hat mich ein Universitätsprofessor angesprochen. Ich war ja Universitätsassistentin nach dem Studium und dem bin ich auch aufgefallen in der Vorlesung, dass ich habe mich wahnsinnig für Strafrecht interessiert, habe mich auch auf Strafrecht spezialisiert. Und der Universitätsprofessor hat mich dann angesprochen, da ist eine Universitätsassistentenstelle frei, eine Doktoratsstelle, ob ich mich nicht dafür interessiere. Und er könnte sich das gut vorstellen. Also es ist wirklich so gewesen, dass ich von Anfang an so praktisch ins Leben gekommen bin, ja. Also ins berufliche Leben gekommen bin.
Was war denn, wenn du so zurückblickst, was war denn so die wichtigste Entscheidung in Bezug auf deine Karriere, die du getroffen hast in deinem Leben?
Also ich glaube, es waren zwei Entscheidungen, die retrospektiv wichtig waren und sehr auch aus meiner Komfortzone heraus getroffen wurden, und zwar zwei Sidesteps. Es war nicht klassisch immer, dass ich nach oben wollte, sondern ich habe auch Schritte zur Seite gemacht. Mir wurde ein Job gemacht in Deutsch, also ein Angebot gemacht, nach Deutschland zu gehen, mich dann beworben, und das war eine Teamleiterposition, und umgekehrt wurde mir aber in Österreich eine Bereichsleiterposition, also eine wesentlich höhere Position, auch besser monetär bewertet, mit Dienstwagen, mit den ganzen Statussymbolen angeboten, und ich habe mich aber doch für die deutsche Position beworben und auch dann, ja, ich wollte nach Deutschland gehen, weil ich für mich persönlich erkannt habe, dass mir das für meine persönliche Weiterentwicklung mehr bringt als die höhere Position. Das haben ganz viele nicht verstanden und gesagt, kannst du sowas machen? Der Job in Wien wäre viel höher dotiert, du hast ein Dienstauto, du hast das, warum entscheidest du dich nur für eine Teamleiterposition? Und ich glaube, das ist das Schwierige in unserem Berufsleben, dass die Karriereleiter, die geht nicht immer nur nach oben. Man kann sich persönlich auch stark weiterentwickeln, wenn man einen Schritt zur Seite macht und sagt, ich muss das nicht immer nur nach oben bringen. Und im Nachhinein hat es mich dann persönlich wirklich weitergebracht, und wie ich nach 4 Jahren zurückgekommen bin, und was anderes gemacht habe, hatte ich dann wirklich die Position, die mir ursprünglich auch angeboten wurde, dann auch ausgeführt. Und die konnte ich viel besser ausführen, weil ich in Deutschland vorher war und die andere Position 4 Jahre lang ausgeübt habe und nicht gleich die höhere Position angenommen habe.
Was war das denn, was dir, also das klingt ja so nach ein bisschen schon wissen, wofür was gut ist, also so nach einem intuitiven Gespür, warum du das machst, weil logisch erklärbar war es jetzt vielleicht nicht so einfach. Gibt sowas, hörst du auf solche Impulse bei deinen Entscheidungen?
Ausschließlich eigentlich. Von Kind auf habe ich, das hat meine Mama immer wahnsinnig gestört. Meine Mama ist eine unfassbare, ja, die geht immer nach den Fakten und sehr rational getrieben. Und ich habe immer aufs Bauchgefühl. Ich habe gesagt, Mama, mein Bauch sagt mir was anderes. Und sie so, ja, aber sie war Mathematikerin und hat das immer mathematisch und mit Vor- und Nachteilen abgewogen. Und ich so, ja, das mag alles sein, aber mein Bauch sagt mir was anderes. Und meine Mama wahnsinnig genervt, dass ich nach meinem Bauch mehr meine Entscheidungen treffe. Und hat dann immer gesagt, nein, das kannst du nicht machen. Und im Nachhinein hat sie mir dann immer gesagt, es war gut, dass du das gemacht hast und dass du auf dein Bauchgefühl gehört hast. Und ich glaube, das sollten Menschen viel mehr machen, auf ihre innere Stimme zu hören, als der Ratio nachzugeben.
Ja, natürlich, weil manche Dinge kann man einfach nicht erklären. Ne? Da gibt es nur ein Gefühl und weiß dann erst viel später, wofür etwas gut war, so wie in deinem Beispiel. Ne? Das ist sicher also eine gute zusätzliche Kompetenz, wenn man auf die auch hört.
Ja. Ne?
Gab es denn sowas wie weibliche Vorbilder in deinem Leben, die dich inspiriert haben, an denen du dich orientiert hast?
Meine Mama, also obwohl sie sehr ein Ratio-Mensch war und ich dem nicht gefolgt bin, war meine Mama ein sehr großes Vorbild für mich in vielerlei Hinsicht. Sie ist auch relativ schnell wieder arbeiten gegangen, hat ihre Wünsche umgesetzt und hat sich selbst nie vergessen und hat aber sehr viel auch Wert gelegt auf die Familie und auf darauf, dass wir, meine Schwester und ich, sehr viel lernen, dass wir selbstständig, eigenständig sind, dass wir uns nicht abhängig machen. Und das hat geprägt meine Schwester und mich und auch vorangebracht. Und meine Mama war und ist ein großes Vorbild in allen oder in vielen Lebenslagen. Und ich möchte sie nicht missen. Und sie hat sicher zu dem, wo ich jetzt bin, einen sehr, sehr großen Beitrag geleistet.
Das heißt, sie hat auch Kinder und Karriere gemanagt. Gibt es da Dinge, die du dir abgeschaut hast für dein eigenes Leben? Also wo du sagst, aus der Kinderperspektive hast du es ja erlebt damals. Ne? Da sieht man die Dinge ein bisschen anders. Wenn man dann selber Mutter ist, sieht man das wieder ein bisschen anders. Gibt es da so Aspekte, die du dir abgeschaut hast, wo du sagst, oh, so möchte ich es nicht machen. Aber auf der anderen Seite, das war definitiv etwas, wo ich sage, das war cool.
Ja. Genau. Also mein Papa war sehr stark monetär getrieben. Der hat gesagt, er macht den Job, damit wir uns viel leisten können, damit wir reisen können, und hat aber unfassbar viel gearbeitet. Und ich habe immer gesagt, das möchte ich eigentlich nicht machen. Der war nicht wirklich glücklich in seinem Job. Er ist wirklich des Geldes wegen arbeiten gegangen. Und meine Mama hat viel weniger verdient. Und sicher hätten wir uns nur mit ihrem Gehalt sicher nicht das leisten können, was wir uns geleistet haben durch meinen Papa. Aber die war einfach glücklich in ihrem Job und ich wollte immer einen Job haben, der mich glücklich macht in erster Stelle, weil ich gesehen habe, dass meine Mama in Summe viel glücklicher, ausgeglichener und zufriedener ist als mein Papa, der am Sonntag schon gesagt hat, ach, morgen ist wieder Montag, ich muss wieder arbeiten gehen. Also es war immer so ein Müssen. Mhm. Ich habe mir gedacht, das kann es nicht sein, weil wir verbringen so viel Zeit in unserem Leben mit Arbeiten oder mit Erwerbstätigkeit. Und wenn ich am Sonntag am Abend mir schon denke, oh Gott, das Wochenende ist vorbei und morgen beginnt schon wieder die Woche und ich bin am Montag nur dran, irgendwie diese Woche zu überleben und arbeite oder fiebere auf Freitag hin, das war etwas, was meine Mama mir eben anders vorgelebt hat. Die hat wirklich diesen Sonntag, ah, cool, morgen ist wieder Montag. Dann, also das war wirklich eine ganz andere Einstellung, die sie mir mitgegeben hat und die ich mir abschauen wollte. Und das steht auch im Zentrum meines Handelns, dass mir mein Job Spaß machen muss.
Also das ist ein Aspekt. Wie managst du das mit der Kinderbetreuung? Weil du hast ja doch keinen 9-to-5-Job, ne? Wie wir gerade vorher gesprochen haben, viele E-Mails auch über Ostern. Wie managst du das mit zwei kleinen Kindern?
Witzig, die Frage wird, glaube ich, einem Mann nie gestellt werden. Wir haben es ganz klassisch umgedreht. Also ich habe einen wirklich sehr progressiven Mann, der bei den Kindern daheim war, also in Karenz gegangen ist. Ich war nur unter Anführungszeichen im Mutterschutz und war dann wieder Vollzeit beschäftigt und mein Mann war zu Hause bei den Kindern oder ist noch immer überwiegend zu Hause. Das heißt, er hat es so gemanagt, dass er an 3 Tagen die Woche die Kinder wirklich um 3:30 vom Kindergarten abholt und die überwiegende Betreuung übernimmt. Das heißt, wir haben eigentlich das klassische Rollenbild umgedreht. Wir haben uns aber bewusst dazu entschieden, niemanden Dritten, also keine Nanny, keine externe Kinderbetreuung, außer den Kindergarten klarerweise ins Boot zu holen, weil wir gesagt haben, die wenige Zeit, die wir haben, die möchten wir mit unseren Kindern verbringen. Das ist aber jedem selber überlassen. Also es gibt alle Möglichkeiten und Modelle und jeder soll das für sich selber entscheiden, wie es am besten passt. Und wir haben uns für diesen Weg entschieden und sind beide fein damit und glücklich damit.
Sehr gut. Das heißt, dein Mann erlebt jetzt gerade all die Dinge, die normalerweise Frauen erleben, wenn sie früher weg müssen, weil Kinder irgendwie krank werden im Kindergarten und er sich dann verabschieden muss aus der Arbeit.
Genau.
Und das ist aber offensichtlich dann bei seinem Arbeitgeber kein Thema.
Ich glaube, es gibt die genau gleichen Herausforderungen, wie es für Frauen die Herausforderungen gibt. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel, das wir noch tun müssen in der Gesellschaft, um eben eine Gleichstellung zu erreichen. Weil derjenige, der sich mehr um die Kinder kümmert, einfach diese Nachteile im Job auch hat. Dieses klassische, du bist eh nur Teilzeit und das geht sich ja dann nicht aus mit Führung und das geht sich dann nicht aus mit Akquise betreiben und du musst ja um 3 gehen und wir müssen auf dich Rücksicht nehmen. Also es sind genau die gleichen Themen, denen auch Frauen, die in Teilzeit oder die Mamas sind, auch im Job gegenüberstehen. Und ich glaube, das genau sind die Dinge, die wir aufbrechen und ändern müssen, nämlich auch für die Frauen, egal wer daheim ist oder wer sich um die Kinder kümmert, um eine Gleichstellung, eine Gleichberechtigung und auch herzustellen und auch um beide glücklich zu machen am Ende des Tages, weil sonst ist einer immer derjenige, der quasi zurücksteckt, ein bisschen beruflich zurücksteckt für die Familie.
Das heißt, Ziel ist es eigentlich, dass dieses Thema, wie wir mit die Kinder betreuen, dass das eine Familienentscheidung ist und weniger eine Arbeitgeber- oder Arbeitgeberinnenentscheidung ist, sondern eine Familienentscheidung und dass es der Familie überlassen sein muss. Bleibt der Mann mehr Zeit zu Hause oder die Frau oder machen es beide?
Genau, oder teilen sie es sich auf? Genau. Oder ist es auch möglich, und ich glaube, da müssen wir irgendwann mal hinkommen, aber da brauchen wir den Gesetzgeber, ist es möglich, dass beide in Vollzeit sind und man halt wirklich zu diesen wahnsinnig flexiblen Arbeitszeiten kommt, wo man sagt, okay, ab 7:30 am Abend schlafen die Kinder, es ist kein Problem, von 7:30 bis um 9:30 noch zu arbeiten. Aber das jetzige Arbeitszeitgesetz lässt es ja gar nicht zu, dass man sagt, egal, ob man für Kinder am Nachmittag da ist oder ob man Sport machen will, oder ob man sich um jemanden kümmert, einen Angehörigen pflegt oder vielleicht noch eine Fortbildung macht oder was auch immer oder Freunde trifft, die Flexibilität in der Arbeit fehlt am Ende des Tages aufgrund des noch nicht modernisierten Arbeitszeitgesetzes, sodass man wirklich flexibel ist.
Mhm. Und also da bin ich voll bei dir, da gibt es sicher genug zu tun. Auf der anderen Seite erlebe ich auch immer wieder in Gesprächen, auch mit Führungskräften, aber auch mit Teams, dass es halt immer so eine Gratwanderung ist. Je flexibler etwas gestaltet ist, desto mehr haben Arbeitgeber, haben Unternehmen auch die Möglichkeit, das dann auch auszunutzen, wo dann Erwartungen gesetzt werden an Leute, die jetzt lieber von 6 bis, keine Ahnung, 14, 15 Uhr arbeiten, die dann aber, wo dann auch erwartet wird, dass die um 9 am Abend nochmal in ihre E-Mail schauen und so. Also das, ich denke, das ist, also Gesetzgebung ist eine Sache, Mindset ist wahrscheinlich noch eine andere Sache, ein gesellschaftliches Mindset, wie wir mit Arbeit umgehen.
Genau.
Und dass das im Idealfall natürlich möglichst viele selber bestimmen können. Für viele Berufe geht das ohnehin nicht, weil die Verkäuferin im Supermarkt kann das nicht bestimmen oder die Krankenschwester oder der Arzt im Krankenhaus ebenfalls nicht und viele andere Berufe können das auch nicht. Aber die,
wo es möglich
die Möglichkeit ist, dass man da aber wie gesagt, also ich glaube, dass da ganz viel auch noch Haltung von Führungskräften im Unternehmen eine große Rolle spielt, an der wir arbeiten müssen.
Definitiv, nein, da bin ich voll bei dir. Und ich bin der vollen Überzeugung, dass es noch Jahre dauern wird, um diese Haltung wirklich. Wir sind sehr erfolgsgetrieben, optimierungsgetrieben, leistungsgetrieben, eine Leistungsgesellschaft. Und von dem wegzukommen und zu sagen, es ist jetzt nicht super wichtig, um 9 am Abend eine E-Mail zu lesen, das reicht vollkommen in den nächsten 2 Tagen. Was ist eigentlich der Trigger oder was ist eigentlich der Grund, warum wir so einen Stress oder in diesem Hamsterrad drinnen sind? Ich glaube, das sollten wir mal aufarbeiten als Menschen.
Dieses ganze Thema ewige, also so umgehende Erreichbarkeit über die ganze Smartphone-Technologie, die wir da ja jetzt haben seit vielen Jahren schon.
Genau.
Und eine Generation, die es gar nicht mehr anders kennt.
Ja.
Also ich gehöre noch zu einer sehr analogen Generation, die noch Telefon mit Wählscheibe hatte und so aufgewachsen ist. Das ist überhaupt schon bald Steinzeit, ja. Aber natürlich fall auch ich hinein da in und auch meine Generation da jetzt schon sehr stark in dieses, dieses Thema dauerhafte Erreichbarkeit und mhm. immer verfügbar sein und sich da abzugrenzen, ist sicher auch ein großes Thema.
Aber ich glaube, das obliegt den Führungskräften, da wirklich Vorbildfunktion zu haben. Also ich arbeite nicht im Urlaub. Ich schaue auch meine E-Mails nicht an im Urlaub. Ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, diese Erholungsphase zu haben. Ich schicke auch keine E-Mails am Abend. Nach 19 Uhr gibt es einfach keine E-Mails mehr von mir. Es kann nicht so dringend sein, wo man noch eine E-Mail rausschicken muss. Und wenn irgendein Unfall auf der Autobahn passiert, dann telefoniert man eh kurz oder wenn es irgendein Großereignis gibt. Aber eine E-Mail oder sonstige Themen, die müssen am Abend nicht mehr gelesen werden. Einfach weil man auch eine Vorbildfunktion hat. Früher war ich der Ansicht, naja, wenn ich halt am Abend E-Mail schreibe, dann muss ja der andere das nicht lesen. Aber man suggeriert und die Mitarbeiter wissen dann, ah, sie arbeitet am Sonntag am Abend ihre E-Mails auf, also schaue ich mal kurz rein, was sie da geschrieben hat. Und alleine das ist etwas, was man einfach zum Schutz der anderen, aber auch als Vorbildfunktion zu unterlassen hat. Und dann arbeitet man halt von mir aus am Sonntag am Abend seine E-Mails auf, weil man am Montag früher gehen will oder die Kinder abholen will, dann schickt man sie halt am Montag raus. Ja, also man muss sie nicht wegschicken. Und ich glaube, das ist das, was ich tue. Und wenn ich am Dienstag früher gehe, ich gehe um 15 Uhr am Dienstag, weil ich einfach meine Kinder an dem Tag vom Kindergarten abhole, ist ein fixer Termin in meinem Kalender, dann sitze ich natürlich noch 1,5 Stunden vielleicht am Abend, wenn sie schlafen, aber ich muss die E-Mails nicht verschicken, weil kein anderer oder viele wissen gar nicht, dass sie früher geht und die denken sich, ah, die sitzt noch immer im Büro und arbeitet noch immer und damit suggeriere oder löse ich aus, wir müssen auch so viel leisten, weil sie tut das ja auch. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, wenn man mit gewissen kleinen Dingen anfängt, dass man auch eine Kultur schaffen kann, wo man nicht 24/7 erreichbar oder beziehungsweise dieses tickende etwas mit sich rumschleppt. Mhm.
Absolut. Und meine Erfahrung ist auch, also zum einen aus meiner eigenen Führungsarbeit damals, aber auch jetzt in der Arbeit mit Unternehmen, dass einfach auch viel zu wenig darüber gesprochen wird, was voneinander erwartet wird. Mhm. Und grundsätzlich sollte es ja auch kein Thema sein, dass man als Führungskraft am Abend seine E-Mails wegschickt, wenn vorher ausgesprochen ist, ignoriert das bitte. Ja. Aber natürlich macht es trotzdem mhm. was und ich bin dann auch darauf übergestiegen, dann die E-Mails zu schreiben und am Montag dann in der Früh halt wegzuschicken, mhm. weil es natürlich was macht, wenn mhm. dann jemand noch reinschaut. Trotzdem, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man zumindest mit dem innersten Team, mit dem am ja. engsten zusammenarbeitet, dass man da mal drüber spricht, wie hätten wir es denn gerne? Ja. Und was heißt denn, wenn ich um 22 Uhr noch ein E-Mail schicke, was heißt das dann für
ja.
euch?
Ja. ja.
Das heißt nicht dringend, weil wenn es dringend ist, rufe ich an oder schicke eine WhatsApp oder mache es irgendwie anders. Ja?
Ja.
Also, dass man da auch differenziert. Und wenn dann wer lesen will, okay, ja, es gibt ja auch noch eine Eigenverantwortung, wo man selber noch entscheiden kann, wie gehe ich mit den Dingen um, also schaue ich selber drauf oder mhm. nicht. Ich glaube, das kann man durchaus auch fördern. Aber mehr darüber zu reden, glaube ich, mhm. Das ist zumindest in meiner Berufswelt nie passiert, dass mhm. man darüber geredet hat, wie man gut zusammenarbeiten kann. Mhm, mit meinem vorletzten Chef habe ich das dann gemacht, wo wir uns abgestimmt haben, wie es am besten ist, dass wir uns abstimmen, wann wir uns am besten erreichen, wie wir das machen wollen, dass es für uns beide gut passt. Und das war eigentlich das erste Mal, dass ich mit jemandem darüber geredet habe, wie wollen wir die Zusammenarbeit mhm. gestalten, ne? Und was, ja, wie gehen wir damit um?
Ja, was sind die Erwartungshaltungen, ja?
Genau, mhm. ja. Weil wir glauben immer, dass das, was wir selber
projizieren wir auf andere,
finden, ja. dass die anderen das auch mhm. so sehen und da entstehen dann sehr viele Irritationen, die gar nicht notwendig sind. Themenwechsel, mhm. Quote, mhm. ein viel strapaziertes Thema in den letzten Jahren. Wie siehst du denn dieses Thema? Wo siehst du denn Risiken, dass nicht die beste Person einen Job bekommt, wenn es jetzt um die Besetzung einer Position geht? Sondern die Person, deren Quote man gerade erfüllen muss. Und es gibt ja nicht nur die Frauenquote, es gibt ja noch andere Quoten auch, über die gesprochen wird oder die berücksichtigt werden. Was sind deine Erfahrungen? Wie siehst du das?
Also wenn du mich vor 10 Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, nein, war ever Quote ganz schlimm und ich würde nie gerne eine Quotenfrau sein wollen, weil dann wird quasi die eigene Leistung geschmälert, beziehungsweise das, was man kann, geschmälert. Ich denke da mittlerweile ganz anders. Wir brauchen die Quote, weil wir sonst nichts oder nicht viel bewegen können. Es ist wissenschaftlich erwiesen, es gibt das sogenannte Thomas-Prinzip. Die Manager stellen sich rundherum die gleich tickenden Manager ein. Und es ist ganz schwierig, aus diesem Conscious Bias rauszukommen und zu sagen, ich stelle bewusst jemanden ein, der ganz anders ist, der nicht so strukturiert, der nicht so organisiert ist wie ich, sondern der vielleicht viel innovativer und ein bisschen ein Freigeist ist, das mich manchmal nervt, weil ich einfach anders bin. Aber dafür bringt mich das im Unternehmen oder die Person bringt das Unternehmen viel weiter. Und deswegen bin ich ein großer Fan der Quote und wir brauchen sie auch. Und ich sehe da auch kein großes Risiko. Es gab in den letzten, ich weiß nicht, Jahrzehnten genug schlechte Führungskräfte und es wird auch in den nächsten Jahrzehnten vielleicht schlechte Führungskräfte geben. Wir werden es nicht schaffen, dass wir nur perfekte Leadership-Kollegen und Kolleginnen auswählen. Man kann sich auch mal irren in der Personalauswahl. Aber wichtig ist, dass man Diversität wirklich vorantreibt, weil sonst werden wir in 10 Jahren noch immer da sitzen und werden ganz viele Thomas in den deutschen Unternehmen haben, die CEOs sind und nicht eben eine Sonja oder einen Heimo oder wen auch immer.
Und weil du die angesprochen hast, diese Studie, die Thomas-Studie, der Name kommt ja daher, weil herausgefunden worden ist, dass die meisten, ich glaube, DAX-Vorstände sind irgendwie Thomas.
Genau, 5% der CEOs in Deutschland heißen Thomas und sind über 50, sind weiß und männlich.
So ein richtiges Stereotyp.
Genau. Ja, verstehe ich auch, weil der Mensch tickt ja so. Wir umgeben uns automatisch mit denen, die gleich ticken, die ähnliche Ansichten haben. Klar, weil da stimmt die Chemie, würde man sagen.
Das geht leicht.
Ja, es ist leichter. Du findest viel leichter einen Konsens. Du musst nicht viel diskutieren. Es ist viel weniger anstrengend. Aber es führt dann halt auch dazu, dass es viele blinde Flecken gibt und dass vielleicht Themen oder Ideen oder innovative Vorangehensweisen nicht erkannt werden und ein Unternehmen dann vielleicht nicht sich wettbewerbsmäßig nicht so gut aufstellen kann, weil sie diese Diversität von verschiedensten Ideen nicht hat.
Jetzt ist zwar Diversität so ein sehr viel gehyptes Buzzword nach wie vor und kriegt gerade sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Wie siehst du denn das? Hat das jetzt wirklich schon Einzug in die Organisationen gehalten? Du triffst ja auch jede Menge andere Führungskräfte aus verschiedensten Organisationen. Hast du das Gefühl, es zieht jetzt schon wirklich ernsthaft Einzug in die Organisationen oder ist es immer noch eher so auf der Buzzword-Image-Pflege-Ebene?
Ich glaube schon, dass es Einzug hält, aber die Diversität an sich nicht. Es ist eher mehr die Frauendiversität, die sehr stark jetzt im Vormarsch ist und das ist auch gut so. Aber Diversität ist ja viel, viel mehr als nur Frauen und Männer. Und da glaube ich, da gibt es noch großes Optimierungspotenzial. Also die wirkliche Diversität, dass wir uns auch davon befreien, andere Kulturen, dass es egal ist, ob jemand ein Kopftuch trägt, welche Religion er hat, wo seine Herkunft, welche Sprache er spricht. Da glaube ich, ist in Österreich noch ganz, ganz viel, liegt noch ganz, ganz viel Arbeit vor uns. Aber das Thema Frauendiversität und Frauen in Führungspositionen, da sehe ich schon, dass was vorangeht. Aber noch nicht so in dem Maße, weil noch viele strukturelle Themen nicht ganz so vorliegen, um das auch möglich zu machen. Also ich merke es selber im Unternehmen. Ich schaue sehr darauf, dass wir in einer männerdominierten Branche beziehungsweise in einer sehr männerdominierten Branche auch sehr viele weibliche Führungskräfte, weibliche Kolleginnen auch in männerdominierten Bereichen einsetzen. Aber es ist schwierig, weil es halt gerade noch außerhalb von Ballungsräumen die Kinderbetreuung nicht so gegeben ist, wie sie sein sollte und diverse Themen einfach noch strukturell geändert werden müssen.
Aber du nimmst wahr, dass Frauen sich interessieren auch für einen männerdominierten Bereich wie den euren.
Ja, doch. Also es gibt immer mehr Frauen, die sich dafür interessieren, die aber auch jemanden brauchen, der sie anstupst und sagt, schau mal, das wäre doch was für dich. Also ich merke schon, dass Stereotype, Merkmale, also die Frau sieht eine Ausschreibung und sagt so, ich weiß nicht, ich erfülle das nicht zu 100% und deswegen ist das nichts für mich. Und der Mann sagt, 50% erfülle ich, also super, bewerbe ich mich. Also das gibt's einfach schon und ich glaube, dafür braucht es einfach Frauen in Führungspositionen, die andere Frauen auch dazu bewegen, komm, das ist doch was, trau dich drüber und ich habe den Mut, ich stehe dann auch dahinter und wenn Fehler passieren, dann passieren sie halt, aber ich stärke dir den Rücken, du schaffst das und wir, egal ob es Coaching, ob es Teamentwicklungen sind, wir schaffen das gemeinsam und du kannst dann auch dich frei entfalten.
Das heißt, Fehler passieren sowieso. Und ich habe erst vor ein paar Tagen mit einer Führungskraft gesprochen, auch über das Thema Fehlerkultur, vor allem hier in Österreich und in Mitteleuropa, wo wir einfach keine haben. Und das Thema Scheitern, eine falsche Entscheidung treffen, nach wie vor ein Riesenthema ist, auch für viele Junge und für die jungen Generationen anscheinend jetzt noch mehr. Also auch aufgrund dieser Thematik selbst selten Scheitern erlebt haben zu müssen, weil ihnen eh alles aus dem Weg geräumt worden ist und dass das in den USA halt schon nach wie vor anders ist. Wie geht's ihr mit Fehlerkultur um? Wie gibt's da was ihr dezidiert tut dagegen?
Ich glaube, man kann nur als Führungskraft selbst als Vorbild vorangehen. Also ich spreche auch Fehler offen an. Ich sage auch, das war jetzt ein Fehler. Es war eine Entscheidung, die uns nicht dazu geführt hat, uns weitergebracht hat, sondern wo wir einfach einen Schritt zurück machen müssen und den anderen Weg gehen müssen. Und ich glaube, dieses offene Ansprechen von Fehlern, und wenn man die Fehler anders buchstabiert, sind sie ja Helfer. Nur aus Fehlern kann man lernen und nur Fehler bringen einem voran. Das gilt es einfach zu predigen und oft auch vorzuleben und offen auch anzusprechen und nicht zu verduschen und man muss das eigene Ego hinten anstellen und sagen, das Ego muss mir jetzt wurscht sein. Es ist eine viel größere Stärke, einfach auch dazu zu stehen und dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, in einer angstfreien Kultur zu leben, in einer angstfreien Organisation zu leben und wo Fehler einfach offen angesprochen werden können und sollen, um eine Organisation weiterzuentwickeln. Aber das dauert. Das ist einfach etwas.
Ja, ihr seid ja nicht gerade klein.
Um das wirklich voranzutreiben, da braucht man ganz, ganz viele Multiplikatoren, die auch so ticken. Und wir Menschen sind ja so sozialisiert worden. Also viele sind ja auch aufgrund ihrer Sozialisierung dorthin gebracht worden. Über Fehler spricht man nicht. Man spricht nur über die Erfolge. Man muss sich verkaufen. Social Media, die ganzen Social Media Lügen führen auch nur dazu, uns ins rechte Licht zu stellen und zu sagen, wie toll bin ich nicht. Aber es ist ganz schwierig auch mal zu sagen, ja, das ist komplett schief gegangen und das ist einfach mies gelaufen. Und die Überwindung, dass das einfach in der Kultur dann aufgenommen wird, das dauert. Und das wird noch eine Zeit brauchen, bis wir das integriert haben und bis das jeder auch wirklich in seiner DNA hat.
Wir haben vorher über Vorannahmen, Biases gesprochen und du hast mir in unserem Vorgespräch auch gesagt, dass ihr sehr bewusst darauf schaut, möglichst divers einzustellen. Wenn du so euren Recruiting-Prozess auch anschaust, was kann man da tun, um die zu reduzieren? Was tut's ihr?
Der Recruiting-Prozess ändert sich prinzipiell. Also ich glaube, wir sind nicht mehr in dem klassischen Recruiting, das wir noch vor Jahren hatten, sondern es muss sich prinzipiell im Recruiting-Prozess in allen Unternehmen was ändern. Ich finde den Ansatz, den viele Unternehmen haben, dass sie ohne Bild und ohne den Namen zu wissen, also ohne zu wissen, ob männlich oder weiblich, sehr spannend. Ob wir das hier implementieren können, weiß ich noch nicht. Also es wird sicher ein spannender Schritt werden, das zu tun. Ich glaube, erst dann kann ich wirklich diese ganzen unconscious bias ausschalten, weil jeder Mensch diese einfach hat und auch die Recruiter jahrzehntelang anders rekrutiert haben und das auch so übernommen haben. Auch das ist wiederum ein Kulturthema, das wir nicht von heute auf morgen ändern können. Aber wir sind dran, einfach auch von Führungskräfteseite anders einzustellen. Und sobald man mal Beispiele hat im Unternehmen und sagt, schaut, es funktioniert, es geht, dann multipliziert sich das auch wieder. Also ich glaube, auch das ist ein Prozess, dem man Zeit geben muss, wo aber auch jeder weiß in der HR, aufgrund des Fachkräftemangels, aufgrund dessen, dass es eher ein Arbeitnehmermarkt als ein Arbeitgebermarkt ist, dass man da sich anders aufstellen muss und sollte, um auch als Unternehmen erfolgreich zu sein und gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu bekommen.
Das ist sehr spannend mit den völlig anonymisierten Lebensläufen. Mhm. Ich habe vor 20 Jahren, mehr als 20 Jahren ist es ja, ein Projekt damals für die Lauda Air begleitet in einer Personalberatung. Und wir haben damals einen Sales Director für die Amerikas gesucht. Und da hatten wir natürlich nur anonymisierte Bewerbungen, weil das in Amerika damals schon Standard war. Und wir haben uns so geplagt. Das war furchtbar schwierig. Und da merkt man einfach, wie allein ein Bild und zu wissen, ist das Mann, Frau, also auch der Name, weil da waren Namen dabei, die man in unserem Leben noch nie gehört, also beziehungsweise die Vornamen abgekürzt, also wie schwierig das ist und wie viel das schon in der Vorauswahl beeinflusst. Ja. Und wie dann damals sagen, boah, Gott sei Dank haben wir unsere Bilder und unsere Namen. Ja, ja. Also das ist absolut ein Thema und das glaubt man gar nicht, wenn man es nicht einmal selber ausprobiert hat.
Ja, ja. Und ich glaube, das zeigen ja auch Studien, dass das ja der gleiche Lebenslauf, wenn du eine Frau als Bild hast, wird ganz anders bewertet. Die wird dann als zu engagiert und zu angeberisch und warum stellt sie das da und tauscht das Bild aus und gibt es einen Mann hin. Ja, ein Manager halt, ne? Ein gestandener Manager, wie er im Buche steht. Und ich glaube, allein diese Bias kriegst du nur hin, wenn du es wirklich anonymisierst.
Irgendwann muss man natürlich dann schon offenlegen, ja, wer die Person ist. Aber natürlich in der Vorauswahl kann das schon einmal einen ordentlichen Unterschied machen. Ich möchte noch zu einem ganz anderen Thema kommen, zu einem sehr persönlichen Thema. Was mich interessieren würde, ist, welches Buch hat dich denn so in deinem Leben und in deiner persönlichen Entwicklung inspiriert und was auch eine Art Wegweiser für dich?
Da gibt es ein Buch von der Stefanie Stahl, Das Kind in mir muss Heimat finden. Wir haben alle einfach einen Rucksack aus unserer Kindheit, egal wie schwer oder wie groß der ist. Und wir sind alle auf eine bestimmte Art und Weise sozialisiert. Wir haben Muster, wir haben Triggerpunkte, die der Kollege oder die Kollegin plötzlich drückt und sich denkt, was habe ich da jetzt gemacht oder was das war jetzt gar nichts Schlimmes. Und das ist ein Buch, das mich wirklich auch inspiriert hat, wenn man einen Schritt zurückgeht und selbstreflektiert durchs Leben geht, das kann schon sehr, sehr viel bewirken. Und das kann ich jedem empfehlen zu lesen, weil es einfach mit sich selbst zu beschäftigen und auch sich selbst kennend und wissen, das sind jetzt meine Muster, das sind meine Triggerpunkte. Und die auch zu erklären und deinem Gegenüber verständlich zu machen. Es liegt jetzt nicht an dir, sondern es ist etwas, was mich einfach jetzt triggert. Das hilft in der zwischenmenschlichen Kommunikation und dem gemeinsamen Arbeiten ungemein. Mhm.
Was meinst du denn, ist denn deine Lebensaufgabe? Wieso bist du hier? Gibt es so ein Gefühl dazu oder weißt du es ganz konkret?
Ich glaube, jeder Mensch hat wirklich eine Daseinsberechtigung und jeder von uns wird auf irgendeine Art und Weise inspiriert andere Menschen, regt zum Nachdenken an. Jeder Satz, den wir sagen, sämtliche Momente, die wir mit anderen erleben, prägen uns und unsere unser gemeinsames Zusammenleben. Und ich habe da jetzt keine höhere, ja. Also ich fühle mich da jetzt nicht berufen, irgendein großer Pharao zu sein oder in die Geschichtsbücher einzugehen.
Na, das muss es ja gar nicht sein.
Das sehe ich jetzt eigentlich gar nicht.
Auch im Kleinen,
sondern ich möchte einfach etwas bewirken und ich möchte mit meinem Handeln, mit meinem Tun zum Nachdenken anregen und gemeinsam mit vielen anderen die Welt einfach besser machen und ja friedvoller, auch wenn das ein sehr hoher, herrender Gedanke ist.
Aber das kann natürlich schon im Kleinen beginnen, genau. Oder das muss im Kleinen beginnen, ja, weil sonst kann es im Großen nicht sein. Ne?
Genau. Hm.
Was möchtest du denn in deinem Leben noch unbedingt machen oder auch erreichen? Gibt es noch so ein großes Ziel? Viele haben ja auch so eine Bucketlist.
Ja, habe ich
die
auch.
Big Five. Was steht denn da drauf?
Meine große Bucketlist, und die habe ich schon sehr, sehr lange, ist, alle 193 von der UN anerkannten Staaten der Welt zu bereisen. Also 193, 195, das schwankt ja auch immer.
Wie viele hast du schon?
93.
Oh wow, das ist ja schon sehr
gut,
viel.
Gut, da hat mir 19 Jahre Airline-Branche sehr geholfen. Da bin ich sehr viel herumgeflogen.
Ja,
und das ist, ich glaube, das Reisen, da bin ich tief davon überzeugt, das macht was mit einem, das inspiriert, das erdet, das erweitert den Horizont und die verschiedensten Kulturen, die Menschen auf dieser Welt mit den verschiedensten Herausforderungen, vor allem wenn man weit reist, wenn man Afrika bereist, wenn man Asien bereist, weiß man erst wieder zu schätzen, wie gut es einem in Europa geht. Aber das beginnt auch schon bei, auch in Kanada. Wir waren letztes Jahr in Kanada und wenn man sich das Sozialsystem oder auch das Krankensystem in Kanada anschaut, denkt man sich auch immer, obwohl das einer von den großen Staaten ist. Gottes Willen, wir können so froh sein, in Österreich zu leben. Es ist wirklich so eine, oder Europa zu leben, es ist wirklich so eine total selige und sozial tolle Insel oder ein Kontinent. Und ja, das möchte ich noch schaffen. Mhm. Hoffentlich. Es gibt ein paar Länder, die sind schwierig oder sind nicht so einfach. Aber ich habe schon einige, vor allem in den vielen arabischen Ländern, die ich bereisen konnte, die man jetzt nicht mehr so bereisen kann. Die habe ich zum Glück schon abgehakt. Mal schauen, ob es mir gelingt.
Okay. Also die 193 Länder, was noch?
meine Kinder begleiten, meine Kinder gut begleiten. Also ich möchte wirklich für sie eine gute Kindheit, ja, mein Alltag ist ihre Kindheit, schaffen, dass sie es so wenig wie möglich aufarbeiten müssen. Ja, ich folge auch dem Michael Nast, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Na, das
der sagt, der Michael Nast sagt ja immer, eigentlich müssten wir alle in Therapie gehen, weil wir alle irgendwo einen Rucksack mit uns mitnehmen. Und ja, mein Ziel ist es, dass ich meine beiden Kinder so begleite, dass ihr Therapierucksack hoffentlich, wenn sie erwachsen sind, nicht so groß ist und dass sie die Werte, die wichtig sind und die ich für auch für wichtig auf der Welt halte, dass sie die weiterleben und auch ihren Kindern weitergeben können. Mhm. Das ist einfach die nächste Generation, die wir begleiten dürfen und die wir, mit denen wir aufwachsen dürfen und die dann die Gedanken fortführen und diese Welt ja einen schönen, lebbaren Ort weiterhin werden oder sein lassen.
Mhm. Absolut, absolut. Okay, das waren jetzt zwei. Gibt's noch was?
Nein, einfach nur glücklich, also wirklich glücklich sein. Das ist mir das Wichtigste. Es zieht sich eigentlich durch. Ich ändere Situationen schnell, wenn sie mich nicht glücklich machen. Und da gehört eigentlich radikal alles dazu. Also wenn ich merke, dass mich auch Freundschaften nicht mehr glücklich machen und viel Energie rauben und Stress verursachen, das ist einfach, ja, es gibt ja so Energieräuber, dann trenne ich mich mittlerweile davon. Also ich halte nicht an allem fest. Ich denke mal, es ist ganz wichtig, auch mal loslassen zu können, auch wenn es weh tut und wenn das vielleicht schon jahrelange Freundschaften sind, aber man findet vielleicht wieder später zusammen, vielleicht passt es jetzt gerade in dem Augenblick nicht. Und ja, das Loslassen und glücklich sein im Leben. Man hat nur dieses eine Leben und wenn man es richtig lebt, reicht das auch, finde ich. Und mein Ziel ist es, dass ich mein Leben richtig lebe und ich nachher dann zurückblicken kann und sagen kann, ja, ich habe nicht alles richtig gemacht, aber ich habe vieles richtig gemacht und ich war glücklich.
Das ist ein schönes Ziel. Das hat man zumindest selber ziemlich gut in der Hand. Ne?
Genau, also man kann es ganz gut steuern. Nicht alles kann man, aber man kann es ganz gut steuern.
Das ist immer eine Frage, auch wie man drauf schaut, auf das eigene Leben, wie das eigene Mindset ist und
genau, ob
man sich dafür entscheidet. Also das ist zumindest jetzt meine persönliche Erfahrung. Ja. Ja. Man kann sich auch dafür entscheiden. Ja, kommen wir schon zur letzten Frage und die ist immer die gleiche bei all meinen Podcast-Gästen. Die hat mit der Zielgruppe meines Podcasts zu tun und das sind ja vorrangig frisch gebackene Führungsfrauen. Und jetzt die Frage an dich, welche drei Tipps hast du denn an Frauen, die entweder gerade frisch in einer Führungsrolle sind oder die eine anstreben und ja eine ergreifen wollen, darauf hinarbeiten, worauf sollen sie achten, was können sie tun?
Also einer der Tipps ist, sich nicht verbiegen zu lassen, sondern wirklich sich selbst zu sein und sich selbst auch in den Spiegel schauen zu können, sich selbst treu zu sein, sich nicht anpassen zu wollen an ein System, sondern die eigenen Werte, von denen man überzeugt ist, auch zu leben und ja durchzuziehen, mehr oder weniger. Der zweite Punkt ist, nicht beliebt sein wollen. Das wollte ich eine Zeit lang als vor allem junge Führungskraft mit Anfang 30. Ich habe mir gedacht, ich muss beliebt sein, erst dann bin ich eine gute Führungskraft. Und das schafft man einfach nicht. Steve Jobs hat schon immer mal gesagt, wenn ich beliebt sein will, dann muss ich Eisverkäufer werden und darf nicht Führungskraft sein. Und das stimmt, ich kann nicht alle glücklich machen. Also das funktioniert einfach auch nicht. Ich werde manche Menschen auch unglücklich machen. Und ich glaube, das Ziel ist ganz wichtig zu wissen, man muss nicht beliebt sein. Also man muss wertschätzend miteinander umgehen, man muss gemeinsam eine gute Basis haben, um zu kommunizieren, aber man muss nicht alle Entscheidungen treffen, damit man beliebt ist. Und das Dritte ist keine Scheu vor Selbstdarstellung. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das habe ich auch lernen müssen, sich selbst darzustellen und auch ja zu sagen, was habe ich schon erreicht und was haben mich Dinge bewegt oder was ist daraus geworden? Und Sichtbarkeit. Also gerade für Frauen gebe ich jungen Frauen Führungskräften mit, sichtbar, bewusst sichtbar zu sein.
Und das heißt jetzt sichtbar in den sozialen Medien oder wo sichtbar sein? Wie kann man das machen?
Ja, egal ob in Meetings, sichtbar zu sein und seine Meinung zu äußern, das hat wieder mit der angstfreien Organisation zu tun, dass man sich auch traut, in einem Umfeld einfach seine Sichtweisen zu sagen. Das beginnt in Meetings, das beginnt im Privaten, das beginnt im Freundeskreis, das beginnt, oder das hört auf in sozialen Medien, das gehört einfach alles dazu, sichtbar zu sein und ja, auch seine Meinung und seine Argumente dazu bringen und sich nicht davor zu scheuen.
Also zu sich zu stehen und wie du ja als ersten Punkt schon gesagt hast, sich eben nicht zu verbiegen
genau, und
dazu zu stehen und das auch sichtbar zu machen.
Genau.
Ja, vielen Dank für dieses sehr inspirierende und feine Gespräch, Tamara.
Sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung.